für Ledige, für Verheiratete, für unsere lieben älteren Brüder und Schwestern, da wir inmitten einer Auseinandersetzung leben. Entweder werden wir besiegt oder wir besiegen die Welt. Sowohl als auch geht nicht. Entweder sind wir Verlierer, dann hat uns dieses System der Dinge übermannt, oder wir besiegen die Welt. Es ist eine erwiesene Tatsache, dass selbst die best ausgerüsteten Soldaten leicht überwunden werden können. Wann? Na, wenn sie schlafen, kann man jeden überwinden. Das Gleiche gilt in geistiger Hinsicht. Wenn uns die Dringlichkeit aus den Augen geht, wenn wir uns von diesem Weltsystem einlullen lassen, dann sind wir auf plötzliche Angriffe des Teufels, seinen hinterlistigen Machenschaften und Anschlägen nicht vorbereitet und wir werden einfach überrumpelt. Verstehen wir, weshalb wir unser Dringlichkeitsbewusstsein bewahren müssen, weshalb wir wach bleiben müssen, um im Kampf gegen die Welt zu bestehen? Da blicken wir natürlich in dieser Hinsicht auf Jesus Christus, das große Vorbild. Am Donnerstag, den 31. März 33 unserer Zeitrechnung, sagte Jesus: Ich habe die Welt besiegt, fasst Mut. Was meinte er mit diesen kühnen Worten? Er hatte unter anderem im Sinn: Diese Welt hat mich nicht verbittert, sie hat mich nicht überwunden. Ich habe mich durch ihre schlechte Behandlung nicht dazu hinreißen lassen, das Böse mit Bösem zu vergelten. Ich lasse mich von dieser Welt nicht in ihre Form pressen. Und ihr, meine Nachfolger, ihr lasst das auch nicht zu. Ihr könnt das genauso wie ich. Wenn wir also die Welt besiegen wollen, dann müssen auch wir im Glauben wach bleiben. Also merken wir, die Bibel spricht nicht von Superchristen, die das tun könnten und alle anderen nicht. Nein, die Bibel spricht von uns. Uns allen ist das möglich. Wem? Dazu darf ich euch bitten, in 1. Johannes Kapitel 2 die Bibel zu öffnen und da blicken wir in die Verse 12 bis 14. Der Apostel Johannes schreibt, Vers 12: Ich schreibe euch, Kindlein, weil euch die Sünden um seines Namens willen vergeben worden sind. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den kennengelernt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, junge Männer, weil ihr den Bösen besiegt habt. Ich schreibe euch, Kindlein, weil ihr den Vater kennengelernt habt. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den kennengelernt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, junge Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen besiegt habt. Also allen loyalen Christen, hier von Johannes Kindlein genannt, die also zur Versammlung Gottes gehören, aktiv Christen könnten wir sie auch nennen, sind in der Lage, den Bösen zu besiegen. Wie? Indem sie einfach den Anschlägen des Teufels nicht nachgeben. Sie sind geistig stark und das Wort Gottes ist in ihnen und kann ihnen nicht geraubt werden. Und ob wir nun jüngere oder ältere Glieder der Versammlung sind, wir nehmen uns vor, die Welt nicht zu lieben und ihren Reizen und ihren Begierden nicht zu unterliegen. Und dann bleiben wir siegreich. Der Apostel Paulus greift in Römer 13 einen ganz anderen Gedanken auf. Und wenn ihr möchtet, dann kann ich euch schon bitten, das Bibelkapitel 13 des Römerbriefes aufzuschlagen. Paulus erwähnt ja in den ersten Versen Christen, die um der guten Botschaft willen sich bedingt den Verwaltungsstrukturen und den Regierungen dieser Welt unterwerfen. Anschließend gibt er aber den Hinweis auf die höchste Autorität, auf Jehova Gott und erklärt, dass Liebe das Gesetz erfüllt. Und damit kommen wir dann zu Römer Kapitel 13 zum Vers 11. Da beginnt unsere Betrachtung. Lasst bitte eure Bibel an dieser Stelle auch noch geöffnet. Da lesen wir also im Vers 11, tut dies auch, weil ihr die besondere Zeit erkennt, dass die Stunde für euch schon da ist, aus dem Schlaf zu erwachen, denn jetzt ist unsere Rettung näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Ja, der Apostel Paulus hatte in diesen Worten die Dringlichkeit im Sinn. Das ist der Grund, weshalb wir uns auch mit diesem Vers etwas näher beschäftigen wollen. Die Ermahnung, besonnen zu bleiben, also einen klaren Kopf zu bewahren, geht uns besonders als Diener Jehovas an, weil wir in der späten Phase der Zeit des Endes leben. Paulus unterstreicht das auch mit den Hinweisen, die besondere Zeit oder durch den Ausdruck die Stunde beziehungsweise durch die Erwähnung Zeit. All das bezeichnet etwas Vorübergehendes. Diese Hinweise erklären, wie wichtig es ist für Christen damals und für uns im Besonderen, aus dem Schlaf zu erwachen, um die günstige Zeit zu nutzen, bevor sie vorüber ist. Nun ja, was ist der Schlaf? Menschen haben ja ein natürliches Bedürfnis zu schlafen. Das gehört zu unserem Lebenszyklus. Doch Schlaf wird auch so definiert als ein wiederkehrender Zustand der Untätigkeit, eine Herabsetzung des Bewusstseins, eine geringere Ansprechbarkeit auf Vorgänge in der Umwelt. Buchstäblicher Schlaf zu unpassender Zeit kann Unheil heraufbeschwören. Kennst du den Begriff Sekundenschlaf? Er hat schon manchen das Leben gekostet. Nur ein Moment und das Leben ist ausgelöscht. Geistiger Schlaf kann dazu führen, dass wir unsere christlichen Kleider der Kenntlichmachung als Zeugen für Jehova verlieren. Aber wie können wir wach bleiben? Der Schlaf ist, wie wir auch gehört haben, ein Zustand der Untätigkeit. Überlegen wir, inwieweit sind wir im christlichen Werk tätig, verkündigen die gute Botschaft unentwegt, wenn wir unsere persönlichen Verhältnisse, wenn wir unsere Gesundheit, unsere familiären Verpflichtungen, unsere Fähigkeiten, unsere Grenzen berücksichtigen, dann kann jeder Einzelne von uns beurteilen, in welchem Ausmaß er wachsam ist oder nicht gewesen ist. Das muss ihm kein anderer sagen. Wir können bei einer Selbstprüfung das feststellen. Der Schlaf wird auch als eine Herabsetzung des Bewusstseins beschrieben. Finden wir beispielsweise heraus, welche geistigen Bedürfnisse sich für uns, für mich und für dich geziemen? Glaube ich wirklich, dass wir am Ende dieses bösen Systems der Dinge leben? Zeigen wir dies dadurch, dass wir regelmäßig studieren, uns also geistig ernähren und unsere Zusammenkünfte regelmäßig besuchen? Sind wir darauf bedacht, auf dem neuesten Stand zu bleiben, was das Lesen unserer Literatur anbelangt? Und haben wir von innen heraus den Wunsch, ein gutes, gefestigtes Verhältnis zu Jehova zu haben? Im Schlaf zeigt man auch eine geringere Ansprechbarkeit. Das könnten wir auch selbst überprüfen. Wie reagiere ich auf das, was uns Jehova zu sagen hat? Zum Beispiel, wenn wir zu besonderen Aktivitäten ermuntert werden, jetzt gerade bei der Verbreitung des Faltblattes. Oder wenn die Gedächtnismahltätigkeit unsere Versammlung erreicht. Suche ich danach Ausreden? Oder spreche ich sofort und begeistert auf die Anregungen an und sage, das mache ich auch so? bin ich für die Anwendung neu gelernter Dinge immer noch so empfänglich wie zu der Zeit, als ich die Wahrheit kennenlernte? Das könnte man sich in Bezug auf Ansprechbarkeit der Dinge fragen, die uns Jehova zu sagen hat. Der Schlafzustand ist auch eine herabgesetzte Körpertemperatur oder die Körpertemperatur und eine verminderte Herztätigkeit weisen auf einen Schlafzustand hin. Bemerke ich beispielsweise an mir, dass mein Eifer und meine Liebe zur Wahrheit, zur Versammlung, zur Bruderschaft nachgelassen hat? Oder bin ich immer noch so glühend im Geiste und verkündige eifrig die christliche Botschaft? Geht es mir wie Elihu, von dem wir in Hiob 32, 18 bis 20 lesen? Geist hat mich gedrängt, ich bin voll von Worten. Ich will reden, damit mir leichter wird. Zu verkündigen ist eine Erleichterung, eine Wohlstat, statt zu sagen, na ja, also, ach, wenn es sein muss. Nein, wir möchten glühend im Geiste bleiben. Was ergibt sich daraus? Nicht unsere äußere Umgebung, sondern unser Inneres trägt dazu bei, ob wir geistig wach bleiben oder in Schlaf gelullt werden. Daher müssen wir über den Menschen, der wir innerlich sind, über den Geist des Menschen, über unsere neue Persönlichkeit wachen und unser Herz für die erste Liebe bereit halten, konstant bereit halten. Wenden wir uns nun Römer 13, Vers 12 zu. Paulus schreibt: Die Nacht ist vorgerückt, der Tag hat sich genaht. Lasst uns daher die Werke, die zur Finsternis gehören, ablegen und lasst uns die Waffen des Lichts anlegen. Hier wird ein krasser Gegensatz zwischen Tag und Nacht aufgezeigt, zwischen Finsternis und Licht. Gleichzeitig macht Paulus auch auf Gefahren aufmerksam, die unsere besondere Aufmerksamkeit erfordern. Wie die ersten Christen haben wir die Finsternis hinter uns gelassen, als wir uns Jehova hingegeben haben, als wir uns taufen ließen. Zu den Werken der Finsternis gehörten zügellose Sinnlichkeit, Ausschweifung, Schwelgereien und Trinkgelage. Seitdem wir diese Werke der Finsternis hinter uns gelassen haben, versucht Satan unentwegt unser Wertvollstes, unsere Integrität gegenüber Jehova zu zerstören. Er will, dass wir Jehova untreu werden, dass wir aufhören, die gute Botschaft zu predigen oder uns nicht mehr an christliche Maßstäbe halten. Und um dieses Ziel zu erreichen, versucht er ein Dauerbombardement unterschiedlichster trügerischer Taktiken und Versuchungen an uns heranzutragen. Aber zu seinen wirkungsvollsten Methoden gehört Entmutigung. Mutlosigkeit kann uns derart schwächen, kann uns die Kraft rauben und macht uns letztlich sogar leicht angreifbar und verletzbar. Besonders wenn wir emotional zerschlagen sind oder wie man sagt, am Boden zerstört sind, dann führt er uns in die Versuchung, einfach aufzugeben und nicht mehr weiterzumachen. Was ist zu tun, damit wir dieser Schlinge, dieser Taktik des Teufels nicht erliegen? Nehmen wir wahr, dass Jehova uns durch sein Wort belehrt, dass er uns ermuntert, so wie wir physische Nahrung zu uns nehmen, wir auch Tag für Tag etwas Zeit reservieren, damit wir geistig am Leben bleiben und nicht in die Unterernährung absinken. Eine geistige Diät, ihr lieben Brüder, tut niemandem gut, sie schadet uns. Und darauf ist der Teufel bedacht. Wir möchten deshalb unsere biblischen Verpflichtungen wie das Bibelstudium, den Besuch unserer Zusammenkünfte und den Predigtdienst nicht hinten anstellen, sondern vorn ansiedeln? Sind wir wachsam und angesichts der herannahenden Zeit sogar noch wachsamer als zuvor? Und sind wir uns der Dringlichkeit der Zeit bewusst, auf die wir im Vers 13 aufmerksam gemacht werden von Römer Kapitel 13? Und wie zur Tageszeit, schreibt Paulus, lasst uns anständig wandeln, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in unerlaubtem Geschlechtsverkehr und zügellosem Wandel, nicht in Streit und Eifersucht. Paulus bittet also die Christen in Rom, wie zur Tageszeit anständig zu wandeln und sich den Werken der Finsternis völlig zu enthalten. Die Welt, in der wir heute leben, ist nicht weniger gefährlich, eher gefährlicher geworden als die Welt in den Tagen des Paulus. Und Paulus zählt ja 6 Werke der Finsternis auf, die einem Christen zur Schlinge werden. Anständig wandeln, empfiehlt Paulus, wie zur Tageszeit. Das würde unter anderem auch beinhalten, einen Lebensweg einzuschlagen, in dem unsere Werke und unsere Taten mit unseren Worten übereinstimmen, sodass wir offensichtlich machen, ich bin mit Gott in Harmonie und habe nichts zu verbergen vor ihm. Wie zur Tageszeit. Wir sind in der Tat 24 Stunden Christen, rundherum. Wir haben nicht eine A- und eine B-Seite, nicht? Meistens ist ja die nicht so hervorragend wie die A-Seite. Nein, wir sind 24 Stunden Diener Jehovas, ob wir essen oder trinken oder sonst etwas tun. Da steigt schon die Frage auf, wie vermeiden wir es, von einem rechtschaffenen Lebenswandel abgebracht und Opfer der Machenschaften des Teufels zu werden? Der Vers 14 in Römer Kapitel 13 gibt uns allen eine klare, deutliche Antwort. Verfolgen wir bitte den Vers 14 mit. Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und plant nicht im Voraus für die Begierden des Fleisches. Paulus sagt also zu den Römerchristen, ahmt die Handlungsweise des Herrn nach. Das ist übrigens der Fußnotenhinweis zu Römer 13, Vers 14 zu der Formulierung, zieht den Christus an. Also wir ziehen den Christus in dem Sinne an, dass wir uns bemühen, in Jesu Fußstapfen zu wandeln. Wir legen keine separate Extraspur an, sondern in seinem Lebensmuster und Vorbild bewegen wir uns. In dem Sinne ahmen wir die Handlungsweise des Herrn nach. Oder wir könnten sagen, wir werden geschützt vor den Einflüssen dieser Welt, wenn wir uns in der wahren Anbetung für Gott einsetzen und verbrauchen. Dank dieses Einsatzes, dieser Tätigkeit bleiben wir wachsam. Wir genießen den Schutz Jehovas. Und wenn dieses gegenwärtige System der Dinge zu Ende gebracht wird, dann sind wir innerhalb der Mauern, innerhalb der schützenden Organisation, in den inneren Gemächern, die Jehova zu unserem Wohl vorgesehen hat. Für uns ist es also wichtig, uns Jehovas Denkweise zu eigen zu machen. Wenn unser Denken durch die Denkweise Jehovas veredelt, auf ein höheres Niveau gebracht wird, ihr lieben Brüder, wird automatisch auch unser Lebenswandel ein anderes Niveau als das der Welt haben, ganz offensichtlich. Jesu Aufforderung, wach zu bleiben, ist heute wichtiger denn je. Was uns dabei hilft, zeigt jetzt ein Gespräch, das ich mit Bruder Rudolf Murer führen werde. Am besten, ihr hört einmal aufmerksam zu. Bruder Murer, sag uns doch bitte einmal, wie ist es dir gelungen, über all die Jahrzehnte trotz Widrigkeiten einen starken Glauben zu bewahren?
Und ich habe das, was in den Zusammenkünften empfohlen wurde, angewandt.
Und was war das im Besonderen?
Einmal der regelmäßige Besuch der Zusammenkünfte, dann der wöchentliche Predigtdienst, dann das Lesen der Literatur und das Studieren. Zum Beispiel lese ich die Zeitschriften während der Mittagspause von vorne bis hinten durch.
Also ich merke schon, du hast ein wohldosiertes Programm.
Ja, die Zeiten dafür sind fest eingeplant und es ist eine gute Gewohnheit geworden.
Also da schließt sich ja schon bei mir die Überlegung an, wie sieht denn da das persönliche Studienprogramm aus?
Nun, am Sonntag früh meistens mache ich die Vorbereitung für das Versammlungsbuchstudium am Montagabend. Dann am Dienstagabend ist der Stoff für die theokratische Predigtdienstschule und die Dienstzusammenkunft dran. Und dann Donnerstag, Freitag oder Samstag findet dann die Vorbereitung für das Wachturm-Bibelstudium statt.
Ja, ich merke schon, du hast da ein festes Programm, du lässt nichts dazwischen kommen.
Ja, das ist das
Ziel. Demnach bist du ja gut vorbereitet für alle Zusammenkünfte.
Das Ziel ist es, gut vorbereitet zu sein, ja.
Nun hat ja die Woche für alle 168 Stunden. Sag mal, wie bekommst du das hin, den verschiedenen Verantwortungsbereichen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken, also sagen wir es mal im Klartext, dich am Predigtdienst zu beteiligen und auch deiner Verantwortung als Ältester in der Versammlung nachzukommen?
Also die Versammlungsaktivitäten haben natürlich immer Vorrang und ich arbeite während der ganzen Woche, dann am Samstag versuche ich in den Predigtdienst zu gehen, also ist eigentlich immer eingeplant, Samstag, und ja, die Zusammenkünfte versuche ich nichts dazwischen zu kommen zu lassen. Zum Beispiel habe ich manchmal Schicht und da finde ich einen Arbeitskolleg, der dann am Mittwochabend zum Beispiel für mich arbeitet. Ja, und je nachdem, welche Aufgaben dann noch dazukommen in der theokratischen Schule oder in der Dienstzusammenkunft, dann plane ich Zeit dafür ein.
Ja, demnach hast du alles unter Dach und Fach.
Ja, sozusagen.
Aber ich weiß ja auch, du hast Kinder, nicht?
Ja, zwei Söhne und eine Tochter. Und der zweite Sohn und die Tochter, die sind inzwischen verheiratet. Und alle Kinder wohnen jetzt nicht mehr bei uns, also sind außer Haus.
Ja, wie habt ihr das erreicht, dass eure Kinder Jehova treu dienen? Beziehungsweise, wie habt ihr eure Kinder geschult? Das wäre auch noch von Interesse zu erfahren.
Ja, wie sie klein waren, wir haben sie grundsätzlich in die Zusammenkunft immer mitgenommen. Wir haben dann das Geschichtenbuch mit ihnen besprochen. Später haben wir dann zusammen gemeinsam ein Familienstudium durchgeführt. Meine Frau hat mich immer hervorragend darin unterstützt, bei allem, was wir gemacht haben. Und wenn es dann zum Beispiel einmal ausgesehen hat nach Problemen bei den Kindern, dann habe ich mit ihnen unter vier Augen über diese Probleme gesprochen. Und wir haben sie auch in den Predigtdienst mitgenommen.
Ein rundherum abgerundetes, schönes Programm. Sag uns, wie war es denn mit dem Besuch der Zusammenkünfte bei den Kindern?
Ja, da wir mit wenigen Ausnahmen alle Zusammenkünfte besucht haben und die Kinder immer dabei waren, war es kein Problem mit den Kindern. Die haben nie die Frage gestellt, gehen wir heute oder gehen wir heute nicht, sondern die waren immer dabei. Es gab da auch keine Probleme.
Und wie steht es heute mit den Kindern?
Ja, der Ralf ist Ältester und hat die Schule zur dienstamtlichen Weiterbildung besucht und dient jetzt in der Versammlung Schorndorf Italienisch. Der Heiko ist in unserer Versammlung und ist Dienstamtgehilfe. Und die Melanie ist allgemeiner Pionier und unterstützt die französische Versammlung.
Man könnte also sagen, Tätigkeit hält Vater und Mutter und die Kinder zusammen. Vielen Dank, Bruder Mora, wir haben dir gern zugehört. In der Gunst Gottes zu stehen, ist etwas ganz Besonderes. Aber um weiterhin Gottes Gunst und Wohlgefallen zu erhalten, ist es für uns eine Notwendigkeit, unverzichtbar, würden wir sagen, gemäß Gottes Richtlinien und Maßstäben zu leben und die annehmbare Zeit, in der wir jetzt noch leben, in der Menschen auf den Weg der Rettung geführt werden und wir unsere eigene Rettung sicher machen können, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Jofa hat uns nicht nur den Auftrag zur Verkündigung des Königreiches erteilt. Jehova gibt uns darüber hinaus auch noch die nötige Kraft für die Predigttätigkeit und er befähigt uns dazu. Aus Jesaja 49, Vers 2 erfahren wir beispielsweise, dass er unseren Mund wie ein scharfes Schwert machen wird. Aus Apostelgeschichte 1, Vers 8 der Hinweis Jesu an seine Nachfolger: Ihr werdet Kraft empfangen und dann werdet ihr Zeugen sein in Jerusalem und Judäa bis in die entferntesten Enden der Erde. Ihr lieben Brüder, Jehova verfährt ganz liebevoll mit uns, ganz anders als ein weltlicher Unternehmer. Er sagt erst Stärke und dann Werke. Das ist das Prinzip Jehovas wegen seiner liebevollen Diener, weshalb er uns auch ausrüstet. Wenn wir so unsere Tätigkeit sehen, dann würden wir sicherlich sagen, wir kommen gern der Aufforderung nach, die wir in Markus Kapitel 13 im Vers 37 lesen. Eine Aufforderung Jesu seinerzeit an seine treuen und ergebenen Nachfolger, die uns heute genauso betrifft. Jeder Einzelne von uns ist diesbezüglich angesprochen. Wir lesen im Vers 37 des 13. Kapitels des Markus-Evangeliums: Was ich aber euch sage, sage ich allen, dir und mir und den 7 Millionen Königreichsverkündigern auf der ganzen Erde ebenso: Wacht beständig. Jeder von uns muss das unbedingt tun, um dieses System der Dinge zu überwinden, um es zu besiegen. Also nicht einer für alle, wie ein Wachposten beispielsweise, der vor einer Kaserne oder einer militärischen Anlage Posten steht und die schlafenden oder die dort lebenden und wohnenden Soldaten bewacht, sondern jeder für sich muss selbst wachsam bleiben. Wohl sind über 94 Jahre vergangen, seitdem Jesus Christus als König regiert. Die Zeit und ihre Erscheinungen, in denen wir leben müssen, zwingen einen wachsamen Diener Jehovas dazu, an der christlichen Tätigkeit festzuhalten. Wir verspüren die Bedeutung der Gegenwart Christi. Wir verspüren immer stärker, wie sehr die Zeit drängt, dass die Zeit auch abgelaufen ist für dieses böse System der Dinge. Bald wird der Christus zur Beseitigung aller seiner Feinde einschreiten. Wir wollen daher entschlossener sein denn je. Wir wollen uns rege an dem von Gott übertragenen Werk beteiligen, die Tätigkeit, die uns hilft, wach zu bleiben, bis Jehova sagt: Das Schlusszeugnis gebe ich. Für Ledige, für Verheiratete, für unsere lieben älteren Brüder und Schwestern, da wir inmitten einer Auseinandersetzung leben. Entweder werden wir besiegt oder wir besiegen die Welt. Sowohl als auch geht nicht. Entweder sind wir Verlierer, dann hat uns dieses System der Dinge übermannt, oder wir besiegen die Welt. Es ist eine erwiesene Tatsache, dass selbst die best ausgerüsteten Soldaten leicht überwunden werden können. Wann? Na, wenn sie schlafen, kann man jeden überwinden. Das Gleiche gilt in geistiger Hinsicht. Wenn uns die Dringlichkeit aus den Augen geht, wenn wir uns von diesem Weltsystem einlullen lassen, dann sind wir auf plötzliche Angriffe des Teufels, seinen hinterlistigen Machenschaften und Anschlägen nicht vorbereitet und wir werden einfach überrumpelt. Verstehen wir, weshalb wir unser Dringlichkeitsbewusstsein bewahren müssen, weshalb wir wach bleiben müssen, um im Kampf gegen die Welt zu bestehen? Da blicken wir natürlich in dieser Hinsicht auf Jesus Christus, das große Vorbild. Am Donnerstag, den 31. März 33 unserer Zeitrechnung, sagte Jesus: Ich habe die Welt besiegt, fasst Mut. Was meinte er mit diesen kühnen Worten? Er hatte unter anderem im Sinn: Diese Welt hat mich nicht verbittert, sie hat mich nicht überwunden. Ich habe mich durch ihre schlechte Behandlung nicht dazu hinreißen lassen, das Böse mit Bösem zu vergelten. Ich lasse mich von dieser Welt nicht in ihre Form pressen. Und ihr, meine Nachfolger, ihr lasst das auch nicht zu. Ihr könnt das genauso wie ich. Wenn wir also die Welt besiegen wollen, dann müssen auch wir im Glauben wach bleiben. Also merken wir, die Bibel spricht nicht von Superchristen, die das tun könnten und alle anderen nicht. Nein, die Bibel spricht von uns. Uns allen ist das möglich. Wem? Dazu darf ich euch bitten, in 1. Johannes Kapitel 2 die Bibel zu öffnen, und da blicken wir in die Verse 12 bis 14. Der Apostel Johannes schreibt, Vers 12: Ich schreibe euch, Kindlein, weil euch die Sünden um seines Namens willen vergeben worden sind. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den kennengelernt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, junge Männer, weil ihr den Bösen besiegt habt. Ich schreibe euch, Kindlein, weil ihr den Vater kennengelernt habt. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den kennengelernt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, junge Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen besiegt habt. Also allen loyalen Christen, hier von Johannes Kindlein genannt, die also zur Versammlung Gottes gehören, aktiv Christen könnten wir sie auch nennen, sind in der Lage, den Bösen zu besiegen. Wie? Indem sie einfach den Anschlägen des Teufels nicht nachgeben. Sie sind geistig stark und das Wort Gottes ist in ihnen und kann ihnen nicht geraubt werden. Und ob wir nun jüngere oder ältere Glieder der Versammlung sind, wir nehmen uns vor, die Welt nicht zu lieben und ihren Reizen und ihren Begierden nicht zu unterliegen. Und dann bleiben wir siegreich. Der Apostel Paulus greift in Römer 13 einen ganz anderen Gedanken auf. Und wenn ihr möchtet, dann kann ich euch schon bitten, das Bibelkapitel 13 des Römerbriefes aufzuschlagen. Paulus erwähnt ja in den ersten Versen Christen, die um der guten Botschaft willen sich bedingt den Verwaltungsstrukturen und den Regierungen dieser Welt unterwerfen. Anschließend gibt er aber den Hinweis auf die höchste Autorität, auf Jehova Gott, und erklärt, dass Liebe das Gesetz erfüllt. Und damit kommen wir dann zu Römer Kapitel 13 zum Vers 11. Da beginnt unsere Betrachtung. Lasst bitte eure Bibel an dieser Stelle auch noch geöffnet. Da lesen wir also im Vers 11: Tut dies auch, weil ihr die besondere Zeit erkennt, dass die Stunde für euch schon da ist, aus dem Schlaf zu erwachen, denn jetzt ist unsere Rettung näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Ja, der Apostel Paulus hatte in diesen Worten die Dringlichkeit im Sinn. Das ist der Grund, weshalb wir uns auch mit diesem Vers etwas näher beschäftigen wollen. Die Ermahnung, besonnen zu bleiben, also einen klaren Kopf zu bewahren, geht uns besonders als Diener Jehovas an, weil wir in der späten Phase der Zeit des Endes leben. Paulus unterstreicht das auch mit den Hinweisen: die besondere Zeit oder durch den Ausdruck die Stunde, beziehungsweise durch die Erwähnung Zeit. All das bezeichnet etwas Vorübergehendes. Diese Hinweise erklären, wie wichtig es ist für Christen damals und für uns im Besonderen, aus dem Schlaf zu erwachen, um die günstige Zeit zu nutzen, bevor sie vorüber ist. Nun ja, was ist der Schlaf? Menschen haben ja ein natürliches Bedürfnis zu schlafen. Das gehört zu unserem Lebenszyklus. Doch Schlaf wird auch so definiert als ein wiederkehrender Zustand der Untätigkeit, eine Herabsetzung des Bewusstseins, eine geringere Ansprechbarkeit auf Vorgänge in der Umwelt. Buchstäblicher Schlaf zu unpassender Zeit kann Unheil heraufbeschwören. Kennst du den Begriff Sekundenschlaf? Er hat schon manchen das Leben gekostet. Nur ein Moment und das Leben ist ausgelöscht. Geistiger Schlaf kann dazu führen, dass wir unsere christlichen Kleider der Kenntlichmachung als Zeugen für Jehova verlieren. Aber wie können wir wach bleiben? Der Schlaf ist, wie wir auch gehört haben, ein Zustand der Untätigkeit. Überlegen wir, inwieweit sind wir im christlichen Werk tätig, verkündigen die gute Botschaft unentwegt? Wenn wir unsere persönlichen Verhältnisse, wenn wir unsere Gesundheit, unsere familiären Verpflichtungen, unsere Fähigkeiten, unsere Grenzen berücksichtigen, dann kann jeder Einzelne von uns beurteilen, in welchem Ausmaß er wachsam ist oder nicht gewesen ist. Das muss ihm kein anderer sagen. Wir können bei einer Selbstprüfung das feststellen. Der Schlaf wird auch als eine Herabsetzung des Bewusstseins beschrieben. Finden wir beispielsweise heraus, welche geistigen Bedürfnisse sich für uns, für mich und für dich geziemen? Glaube ich wirklich, dass wir am Ende dieses bösen Systems der Dinge leben? Zeigen wir dies dadurch, dass wir regelmäßig studieren, uns also geistig ernähren und unsere Zusammenkünfte regelmäßig besuchen? Sind wir darauf bedacht, auf dem neuesten Stand zu bleiben, was das Lesen unserer Literatur anbelangt? Und haben wir von innen heraus den Wunsch, ein gutes, gefestigtes Verhältnis zu Jehova zu haben? Im Schlaf zeigt man auch eine geringere Ansprechbarkeit. Das könnten wir auch selbst überprüfen. Wie reagiere ich auf das, was uns Jehova zu sagen hat? Zum Beispiel, wenn wir zu besonderen Aktivitäten ermuntert werden, jetzt gerade bei der Verbreitung des Faltblattes. Oder wenn die Gedächtnismahltätigkeit unsere Versammlung erreicht. Suche ich danach Ausreden? Oder spreche ich sofort und begeistert auf die Anregungen an und sage, das mache ich auch so? Bin ich für die Anwendung neu gelernter Dinge immer noch so empfänglich wie zu der Zeit, als ich die Wahrheit kennenlernte? Das könnte man sich in Bezug auf Ansprechbarkeit der Dinge fragen, die uns Jehova zu sagen hat. Der Schlafzustand ist auch eine herabgesetzte Körpertemperatur oder die Körpertemperatur und eine verminderte Herztätigkeit weisen auf einen Schlafzustand hin. Bemerke ich beispielsweise an mir, dass mein Eifer und meine Liebe zur Wahrheit, zur Versammlung, zur Bruderschaft nachgelassen hat? Oder bin ich immer noch so glühend im Geiste und verkündige eifrig die christliche Botschaft? Geht es mir wie Elihu, von dem wir in Hiob 32, 18 bis 20 lesen? Geist hat mich gedrängt, ich bin voll von Worten. Ich will reden, damit mir leichter wird. Zu verkündigen ist eine Erleichterung, eine Wohlstat. statt zu sagen, na ja, also, ach, wenn es sein muss. Nein, wir möchten glühend im Geiste bleiben. Was ergibt sich daraus? Nicht unsere äußere Umgebung, sondern unser Inneres trägt dazu bei, ob wir geistig wach bleiben oder in Schlaf gelullt werden. Daher müssen wir über den Menschen, der wir innerlich sind, über den Geist des Menschen, über unsere neue Persönlichkeit wachen und unser Herz für die erste Liebe bereit halten, konstant bereit halten. Wenden wir uns nun Römer 13, Vers 12 zu. Paulus schreibt, die Nacht ist vorgerückt, der Tag hat sich genaht. Lasst uns daher die Werke, die zur Finsternis gehören, ablegen und lasst uns die Waffen des Lichts anlegen. Hier wird ein krasser Gegensatz zwischen Tag und Nacht aufgezeigt, zwischen Finsternis und Licht. Gleichzeitig macht Paulus auch auf Gefahren aufmerksam, die unsere besondere Aufmerksamkeit erfordern. Wie die ersten Christen haben wir die Finsternis hinter uns gelassen, als wir uns Jehova hingegeben haben, als wir uns taufen ließen. Zu den Werken der Finsternis gehörten zügellose Sinnlichkeit, Ausschweifung, Schwelgereien und Trinkgelage. Seitdem wir diese Werke der Finsternis hinter uns gelassen haben, versucht Satan unentwegt unser Wertvollstes, unsere Integrität gegenüber Jehova zu zerstören. Er will, dass wir Jehova untreu werden, dass wir aufhören, die gute Botschaft zu predigen oder uns nicht mehr an christliche Maßstäbe halten. Und um dieses Ziel zu erreichen, versucht er ein Dauerbombardement unterschiedlichster trügerischer Taktiken und Versuchungen an uns heranzutragen. Aber zu seinen wirkungsvollsten Methoden gehört Entmutigung. Mutlosigkeit kann uns derart schwächen, kann uns die Kraft rauben und macht uns letztlich sogar leicht angreifbar und verletzbar. Besonders, wenn wir emotional zerschlagen sind oder, wie man sagt, am Boden zerstört sind, dann führt er uns in die Versuchung, einfach aufzugeben und nicht mehr weiterzumachen. Was ist zu tun, damit wir dieser Schlinge, dieser Taktik des Teufels nicht erliegen? Nehmen wir wahr, dass Jehova uns durch sein Wort belehrt, dass er uns ermuntert, so wie wir physische Nahrung zu uns nehmen, wir auch Tag für Tag etwas Zeit reservieren, damit wir geistig am Leben bleiben und nicht in die Unterernährung absinken. Eine geistige Diät, ihr lieben Brüder, tut niemandem gut, sie schadet uns. Und darauf ist der Teufel bedacht. Wir möchten deshalb unsere biblischen Verpflichtungen wie das Bibelstudium, den Besuch unserer Zusammenkünfte und den Predigtdienst nicht hinten anstellen, sondern vorn ansiedeln. Sind wir wachsam und angesichts der herannahenden Zeit sogar noch wachsamer als zuvor? Und sind wir uns der Dringlichkeit der Zeit bewusst, auf die wir im Vers 13 aufmerksam gemacht werden von Römer Kapitel 13? Und wie zur Tageszeit, schreibt Paulus, lasst uns anständig wandeln, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in unerlaubten Geschlechtsverkehr und zügellosem Wandel, nicht in Streit und Eifersucht. Paulus bittet also die Christen in Rom, wie zur Tageszeit anständig zu wandeln und sich den Werken der Finsternis völlig zu enthalten. Die Welt, in der wir heute leben, ist nicht weniger gefährlich, eher gefährlicher geworden als die Welt in den Tagen des Paulus. Und Paulus zählt ja 6 Werke der Finsternis auf, die einem Christen zur Schlinge werden. Anständig wandeln, empfiehlt Paulus, wie zur Tageszeit. Das würde unter anderem auch beinhalten, einen Lebensweg einzuschlagen, in dem unsere Werke und unsere Taten mit unseren Worten übereinstimmen, sodass wir offensichtlich machen, ich bin mit Gott in Harmonie und habe nichts zu verbergen vor ihm. Wie zur Tageszeit. Wir sind in der Tat 24 Stunden Christen, rundherum. Wir haben nicht eine A- und eine B-Seite, nicht? Meistens ist ja die nicht so hervorragend wie die A-Seite. Nein, wir sind 24 Stunden Diener Jehovas, ob wir essen oder trinken oder sonst etwas tun. Da steigt schon die Frage auf, wie vermeiden wir es, von einem rechtschaffenen Lebenswandel abgebracht und Opfer der Machenschaften des Teufels zu werden? Der Vers 14 in Römer Kapitel 13 gibt uns allen eine klare, deutliche Antwort. Verfolgen wir bitte den Vers 14 mit. Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und plant nicht im Voraus für die Begierden des Fleisches. Paulus sagt also zu den Römerchristen, ahmt die Handlungsweise des Herrn nach. Das ist übrigens der Fußnotenhinweis zu Römer 13, Vers 14, zu der Formulierung, zieht den Christus an. Also wir ziehen den Christus in dem Sinne an, dass wir uns bemühen, in Jesu Fußstapfen zu wandeln. Wir legen keine separate Extraspur an, sondern in seinem Lebensmuster und Vorbild bewegen wir uns. In dem Sinne ahmen wir die Handlungsweise des Herrn nach. Oder wir könnten sagen, wir werden geschützt vor den Einflüssen dieser Welt, wenn wir uns in der wahren Anbetung für Gott einsetzen und verbrauchen. Dank dieses Einsatzes, dieser Tätigkeit bleiben wir wachsam. Wir genießen den Schutz Jehovas. Und wenn dieses gegenwärtige System der Dinge zu Ende gebracht wird, dann sind wir innerhalb der Mauern, innerhalb der schützenden Organisation, in den inneren Gemächern, die Jehova zu unserem Wohl vorgesehen hat. Für uns ist es also wichtig, uns Jehovas Denkweise zu eigen zu machen. Wenn unser Denken durch die Denkweise Jehovas veredelt, auf ein höheres Niveau gebracht wird, ihr lieben Brüder, wird automatisch auch unser Lebenswandel ein anderes Niveau als das der Welt haben. Ganz offensichtlich. Jesu Aufforderung, wach zu bleiben, ist heute wichtiger denn je. Was uns dabei hilft, zeigt jetzt ein Gespräch, das ich mit Bruder Rudolf Murer führen werde. Am besten, ihr hört einmal aufmerksam zu. Bruder Murer, sag uns doch bitte einmal, wie ist es dir gelungen, über all die Jahrzehnte trotz Widrigkeiten einen starken Glauben zu bewahren?
Und ich habe das, was in den Zusammenkünften empfohlen wurde, angewandt.
Und was war das im Besonderen?
Einmal der regelmäßige Besuch der Zusammenkünfte, dann der wöchentliche Predigtdienst, dann das Lesen der Literatur und das Studieren. Zum Beispiel lese ich die Zeitschriften während der Mittagspause von vorne bis hinten durch.
Also ich merke schon, du hast ein wohldosiertes Programm.
Ja, die Zeiten dafür sind fest eingeplant und es ist eine gute Gewohnheit geworden.
Also da schließt sich ja schon bei mir die Überlegung an, wie sieht denn da das persönliche Studienprogramm aus?
Nun, am Sonntag früh meistens mache ich die Vorbereitung für das Versammlungsbuchstudium am Montagabend. Dann am Dienstagabend ist der Stoff für die theokratische Predigtdienstschule und die Dienstzusammenkunft dran. Und dann Donnerstag, Freitag oder Samstag findet dann die Vorbereitung für das Wachturm-Bibelstudium statt.
Ja, ich merke schon, du hast da ein festes Programm, du lässt nichts dazwischen kommen.
Ja, das
demnach ist das bist Ziel. Du ja gut vorbereitet für alle Zusammenkünfte.
Das Ziel ist es, gut vorbereitet zu sein, ja.
Nun hat ja die Woche für alle 168 Stunden. Sag mal, wie bekommst du das hin, den verschiedenen Verantwortungsbereichen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken, also sagen wir es mal im Klartext, dich am Predigtdienst zu beteiligen und auch deiner Verantwortung als Ältester in der Versammlung nachzukommen?
Also die Versammlungsaktivitäten haben natürlich immer Vorrang und ich arbeite während der ganzen Woche, dann am Samstag versuche ich in den Predigtdienst zu gehen, also ist eigentlich immer eingeplant, Samstag, und ja, die Zusammenkünfte versuche ich nichts dazwischen zu kommen zu lassen. Zum Beispiel habe ich manchmal Schicht und da finde ich einen Arbeitskollegen, der dann am Mittwochabend zum Beispiel für mich arbeitet. Ja, und je nachdem, welche Aufgaben dann noch dazukommen in der theokratischen Schule oder in der Dienstzusammenkunft, dann plane ich Zeit dafür ein.
Ja, demnach hast du alles unter Dach und Fach.
Ja, sozusagen.
Aber ich weiß ja auch, du hast Kinder, nicht?
Ja, zwei Söhne und eine Tochter. Und der zweite Sohn und die Tochter, die sind inzwischen verheiratet. Und alle Kinder wohnen jetzt nicht mehr bei uns, also sind außer Haus.
Ja, wie habt ihr das erreicht, dass eure Kinder Jehova treu dienen, beziehungsweise wie habt ihr eure Kinder geschult? Das wäre auch noch von Interesse zu erfahren.
Ja, wie sie klein waren, haben wir sie grundsätzlich in die Zusammenkunft immer mitgenommen. Wir haben dann das Geschichtenbuch mit ihnen besprochen. Später haben wir dann zusammen gemeinsam ein Familienstudium durchgeführt. Meine Frau hat mich immer hervorragend darin unterstützt, bei allem, was wir gemacht haben. Und wenn es dann zum Beispiel einmal ausgesehen hat nach Problemen bei den Kindern, dann habe ich mit ihnen unter vier Augen über diese Probleme gesprochen. Und wir haben sie auch in den Predigtdienst mitgenommen.
Ein rundherum abgerundetes, schönes Programm. Sag uns, wie war es denn mit dem Besuch der Zusammenkünfte bei den Kindern?
Ja, da wir mit wenigen Ausnahmen alle Zusammenkünfte besucht haben und die Kinder immer dabei waren, war es kein Problem mit den Kindern. Die haben nie die Frage gestellt, gehen wir heute oder gehen wir heute nicht, sondern die waren immer dabei. Es gab da auch keine Probleme.
Und wie steht es heute mit den Kindern?
Ja, der Ralf ist Ältester und hat die Schule zur dienstamtlichen Weiterbildung besucht und dient jetzt in der Versammlung Schorndorf Italienisch. Der Heiko ist in unserer Versammlung und ist Dienstamtgehilfe. Und die Melanie ist allgemeiner Pionier und unterstützt die französische Versammlung.
Man könnte also sagen, Tätigkeit hält Vater und Mutter und die Kinder zusammen. Vielen Dank, Bruder Mora, wir haben dir gern zugehört. In der Gunst Gottes zu stehen, ist etwas ganz Besonderes. Aber um weiterhin Gottes Gunst und Wohlgefallen zu erhalten, ist es für uns eine Notwendigkeit, unverzichtbar, würden wir sagen, gemäß Gottes Richtlinien und Maßstäben zu leben. Und die annehmbare Zeit, in der wir jetzt noch leben, in der Menschen auf den Weg der Rettung geführt werden und wir unsere eigene Rettung sicher machen können, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Jehova hat uns nicht nur den Auftrag zur Verkündigung des Königreiches erteilt. Jehova gibt uns darüber hinaus auch noch die nötige Kraft für die Predigttätigkeit und er befähigt uns dazu. Aus Jesaja 49, Vers 2 erfahren wir beispielsweise, dass er unseren Mund wie ein scharfes Schwert machen wird. Aus Apostelgeschichte 1, Vers 8, der Hinweis Jesu an seine Nachfolger, ihr werdet Kraft empfangen und dann werdet ihr Zeugen sein in Jerusalem und Judäa bis in die entferntesten Enden der Erde. Ihr lieben Brüder, Jehova verfährt ganz liebevoll mit uns, ganz anders als ein weltlicher Unternehmer. Er sagt erst Stärke und dann Werke. Das ist das Prinzip Jehovas wegen seiner liebevollen Diener, weshalb er uns auch ausrüstet. Wenn wir so unsere Tätigkeit sehen, dann würden wir sicherlich sagen, wir kommen gern der Aufforderung nach, die wir in Markus Kapitel 13 im Vers 37 lesen. Eine Aufforderung Jesu seinerzeit an seine treuen und ergebenen Nachfolger, die uns heute genauso betrifft. Jeder Einzelne von uns ist diesbezüglich angesprochen. Wir lesen im Vers 37 des 13. Kapitels des Markus-Evangeliums: Was ich aber euch sage, sage ich allen, dir und mir und den 7 Millionen Königreichsverkündigern auf der ganzen Erde ebenso: Wacht beständig. Jeder von uns muss das unbedingt tun, um dieses System der Dinge zu überwinden, um es zu besiegen. Also nicht einer für alle, wie ein Wachposten beispielsweise, der vor einer Kaserne oder einer militärischen Anlage Posten steht und die schlafenden oder die dort lebenden und wohnenden Soldaten bewacht, sondern jeder für sich muss selbst wachsam bleiben. Wohl sind über 94 Jahre vergangen, seitdem Jesus Christus als König regiert. Die Zeit und ihre Erscheinungen, in denen wir leben müssen, zwingen einen wachsamen Diener Jehovas dazu, an der christlichen Tätigkeit festzuhalten. Wir verspüren die Bedeutung der Gegenwart Christi. Wir verspüren immer stärker, wie sehr die Zeit drängt, dass die Zeit auch abgelaufen ist für dieses böse System der Dinge. Bald wird der Christus zur Beseitigung aller seiner Feinde einschreiten. Wir wollen daher entschlossener sein denn je. Wir wollen uns rege an dem von Gott übertragenen Werk beteiligen, die Tätigkeit, die uns hilft, wach zu bleiben, bis Jehova sagt: Das Schlusszeugnis gebe ich. Für Ledige, für Verheiratete, für unsere lieben älteren Brüder und Schwestern, da wir inmitten einer Auseinandersetzung leben. Entweder werden wir besiegt oder wir besiegen die Welt. Sowohl als auch geht nicht. Entweder sind wir Verlierer, dann hat uns dieses System der Dinge übermannt, oder wir besiegen die Welt. Es ist eine erwiesene Tatsache, dass selbst die best ausgerüsteten Soldaten leicht überwunden werden können. Wann? Na, wenn sie schlafen, kann man jeden überwinden. Das Gleiche gilt in geistiger Hinsicht. Wenn uns die Dringlichkeit aus den Augen geht, wenn wir uns von diesem Weltsystem einlullen lassen, dann sind wir auf plötzliche Angriffe des Teufels, seinen hinterlistigen Machenschaften und Anschlägen nicht vorbereitet und wir werden einfach überrumpelt. Verstehen wir, weshalb wir unser Dringlichkeitsbewusstsein bewahren müssen, weshalb wir wach bleiben müssen, um im Kampf gegen die Welt zu bestehen? Da blicken wir natürlich in dieser Hinsicht auf Jesus Christus, das große Vorbild. Am Donnerstag, den 31. März 33 unserer Zeitrechnung, sagte Jesus: Ich habe die Welt besiegt, fasst Mut. Was meinte er mit diesen kühnen Worten? Er hatte unter anderem im Sinn: Diese Welt hat mich nicht verbittert, sie hat mich nicht überwunden. Ich habe mich durch ihre schlechte Behandlung nicht dazu hinreißen lassen, das Böse mit Bösem zu vergelten. Ich lasse mich von dieser Welt nicht in ihre Form pressen. Und ihr, meine Nachfolger, ihr lasst das auch nicht zu. Ihr könnt das genauso wie ich. Wenn wir also die Welt besiegen wollen, dann müssen auch wir im Glauben wach bleiben. Also merken wir, die Bibel spricht nicht von Superchristen, die das tun könnten und alle anderen nicht. Nein, die Bibel spricht von uns. Uns allen ist das möglich. Wem? Dazu darf ich euch bitten, in 1. Johannes Kapitel 2, die Bibel zu öffnen, und da blicken wir in die Verse 12 bis 14. Der Apostel Johannes schreibt, Vers 12, ich schreibe euch, Kindlein, weil euch die Sünden um seines Namens willen vergeben worden sind. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den kennengelernt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, junge Männer, weil ihr den Bösen besiegt habt. Ich schreibe euch, Kindlein, weil ihr den Vater kennengelernt habt. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den kennengelernt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, junge Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen besiegt habt. Also, allen loyalen Christen hier, von Johannes Kindlein genannt, die also zur Versammlung Gottes gehören, aktiv Christen könnten wir sie auch nennen, sind in der Lage, den Bösen zu besiegen. Wie? Indem sie einfach den Anschlägen des Teufels nicht nachgeben. Sie sind geistig stark und das Wort Gottes ist in ihnen und kann ihnen nicht geraubt werden. Und ob wir nun jüngere oder ältere Glieder der Versammlung sind, wir nehmen uns vor, die Welt nicht zu lieben und ihren Reizen und ihren Begierden nicht zu unterliegen. Und dann bleiben wir siegreich. Der Apostel Paulus greift in Römer 13 einen ganz anderen Gedanken auf. Und wenn ihr möchtet, dann kann ich euch schon bitten, das Bibelkapitel 13 des Römerbriefes aufzuschlagen. Paulus erwähnt ja in den ersten Versen Christen, die um der guten Botschaft willen sich bedingt den Verwaltungsstrukturen und den Regierungen dieser Welt unterwerfen. Anschließend gibt er aber den Hinweis auf die höchste Autorität, auf Jehova Gott, und erklärt, dass Liebe das Gesetz erfüllt. Und damit kommen wir dann zu Römer Kapitel 13 zum Vers 11. Da beginnt unsere Betrachtung. Lasst bitte eure Bibel an dieser Stelle auch noch geöffnet. Da lesen wir also im Vers 11, tut dies auch, weil ihr die besondere Zeit erkennt, dass die Stunde für euch schon da ist, aus dem Schlaf zu erwachen, denn jetzt ist unsere Rettung näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Ja, der Apostel Paulus hatte in diesen Worten die Dringlichkeit im Sinn. Das ist der Grund, weshalb wir uns auch mit diesem Vers etwas näher beschäftigen wollen. Die Ermahnung, besonnen zu bleiben, also einen klaren Kopf zu bewahren, geht uns besonders als Diener Jehovas an, weil wir in der späten Phase der Zeit des Endes leben. Paulus unterstreicht das auch mit den Hinweisen, die besondere Zeit oder durch den Ausdruck die Stunde beziehungsweise durch die Erwähnung Zeit. All das bezeichnet etwas Vorübergehendes. Diese Hinweise erklären, wie wichtig es ist für Christen damals und für uns im Besonderen, aus dem Schlaf zu erwachen, um die günstige Zeit zu nutzen, bevor sie vorüber ist. Nun ja, was ist der Schlaf? Menschen haben ja ein natürliches Bedürfnis zu schlafen. Das gehört zu unserem Lebenszyklus. Doch Schlaf wird auch so definiert als ein wiederkehrender Zustand der Untätigkeit, eine Herabsetzung des Bewusstseins, eine geringere Ansprechbarkeit auf Vorgänge in der Umwelt. Buchstäblicher Schlaf zu unpassender Zeit kann Unheil heraufbeschwören. Kennst du den Begriff Sekundenschlaf? Er hat schon manchen das Leben gekostet. Nur ein Moment und das Leben ist ausgelöscht. Geistiger Schlaf kann dazu führen, dass wir unsere christlichen Kleider der Kenntlichmachung als Zeugen für Jehova verlieren. Aber wie können wir wach bleiben? Der Schlaf ist, wie wir auch gehört haben, ein Zustand der Untätigkeit. Überlegen wir, inwieweit sind wir im christlichen Werk tätig, verkündigen die gute Botschaft unentwegt, wenn wir unsere persönlichen Verhältnisse, wenn wir unsere Gesundheit, unsere familiären Verpflichtungen, unsere Fähigkeiten, unsere Grenzen berücksichtigen, dann kann jeder Einzelne von uns beurteilen, in welchem Ausmaß er wachsam ist oder nicht gewesen ist. Das muss ihm kein anderer sagen. Wir können bei einer Selbstprüfung das feststellen. Der Schlaf wird auch als eine Herabsetzung des Bewusstseins beschrieben. Finden wir beispielsweise heraus, welche geistigen Bedürfnisse sich für uns, für mich und für dich geziemen? Glaube ich wirklich, dass wir am Ende dieses bösen Systems der Dinge leben? Zeigen wir dies dadurch, dass wir regelmäßig studieren, uns also geistig ernähren und unsere Zusammenkünfte regelmäßig besuchen? Sind wir darauf bedacht, auf dem neuesten Stand zu bleiben, was das Lesen unserer Literatur anbelangt? Und haben wir von innen heraus den Wunsch, ein gutes, gefestigtes Verhältnis zu Jehova zu haben? Im Schlaf zeigt man auch eine geringere Ansprechbarkeit. Das könnten wir auch selbst überprüfen. Wie reagiere ich auf das, was uns Jehova zu sagen hat? Zum Beispiel, wenn wir zu besonderen Aktivitäten ermuntert werden, jetzt gerade bei der Verbreitung des Faltblattes. Oder wenn die Gedächtnismahltätigkeit unsere Versammlung erreicht. Suche ich danach Ausreden? Oder spreche ich sofort und begeistert auf die Anregungen an und sage, das mache ich auch so? Bin ich für die Anwendung neu gelernter Dinge immer noch so empfänglich wie zu der Zeit, als ich die Wahrheit kennenlernte? Das könnte man sich in Bezug auf Ansprechbarkeit der Dinge fragen, die uns Jehova zu sagen hat. Der Schlafzustand ist auch eine herabgesetzte Körpertemperatur oder die Körpertemperatur und eine verminderte Herztätigkeit weisen auf einen Schlafzustand hin. Bemerke ich beispielsweise an mir, dass mein Eifer und meine Liebe zur Wahrheit, zur Versammlung, zur Bruderschaft nachgelassen hat? Oder bin ich immer noch so glühend im Geiste und verkündige eifrig die christliche Botschaft? Geht es mir wie Elihu, von dem wir in Hiob 32, 18 bis 20 lesen? Geist hat mich gedrängt, ich bin voll von Worten. Ich will reden, damit mir leichter wird. Zu verkündigen ist eine Erleichterung, eine Wohlstand, statt zu sagen, na ja, also, ach, wenn es sein muss. Nein, wir möchten glühend im Geiste bleiben. Was ergibt sich daraus? Nicht unsere äußere Umgebung, sondern unser Inneres trägt dazu bei, ob wir geistig wach bleiben oder in Schlaf gelullt werden. Daher müssen wir über den Menschen, der wir innerlich sind, über den Geist des Menschen, über unsere neue Persönlichkeit wachen und unser Herz für die erste Liebe bereit halten, konstant bereit halten. Wenden wir uns nun Römer 13, Vers 12 zu. Paulus schreibt, die Nacht ist vorgerückt, der Tag hat sich genaht. Lasst uns daher die Werke, die zur Finsternis gehören, ablegen, und lasst uns die Waffen des Lichts anlegen. Hier wird ein krasser Gegensatz zwischen Tag und Nacht aufgezeigt, zwischen Finsternis und Licht. Gleichzeitig macht Paulus auch auf Gefahren aufmerksam, die unsere besondere Aufmerksamkeit erfordern. Wie die ersten Christen haben wir die Finsternis hinter uns gelassen, als wir uns Jehova hingegeben haben, als wir uns taufen ließen. zu den Werken der Finsternis gehörten, zügellose Sinnlichkeit, Ausschweifung, Schwelgereien und Trinkgelage. Seitdem wir diese Werke der Finsternis hinter uns gelassen haben, versucht Satan unentwegt unser Wertvollstes, unsere Integrität gegenüber Jehova zu zerstören. Er will, dass wir Jehova untreu werden, dass wir aufhören, die gute Botschaft zu predigen oder uns nicht mehr an christliche Maßstäbe halten. Und um dieses Ziel zu erreichen, versucht er ein Dauerbombardement unterschiedlichster trügerischer Taktiken und Versuchungen an uns heranzutragen. Aber zu seinen wirkungsvollsten Methoden gehört Entmutigung. Mutlosigkeit kann uns derart schwächen, kann uns die Kraft rauben und macht uns letztlich sogar leicht angreifbar und verletzbar. Besonders, wenn wir emotional zerschlagen sind oder, wie man sagt, am Boden zerstört sind, dann führt er uns in die Versuchung, einfach aufzugeben und nicht mehr weiterzumachen. Was ist zu tun, damit wir dieser Schlinge, dieser Taktik des Teufels nicht erliegen? Nehmen wir wahr, dass Jehova uns durch sein Wort belehrt, dass er uns ermuntert, so wie wir physische Nahrung zu uns nehmen, wir auch Tag für Tag etwas Zeit reservieren, damit wir geistig am Leben bleiben und nicht in die Unterernährung absinken. Eine geistige Diät, ihr lieben Brüder, tut niemandem gut, sie schadet uns. Und darauf ist der Teufel bedacht. Wir möchten deshalb unsere biblischen Verpflichtungen wie das Bibelstudium, den Besuch unserer Zusammenkünfte und den Predigtdienst nicht hinten anstellen, sondern vorn ansiedeln. Sind wir wachsam und angesichts der herannahenden Zeit sogar noch wachsamer als zuvor? Und sind wir uns der Dringlichkeit der Zeit bewusst, auf die wir im Vers 13 aufmerksam gemacht werden von Römer Kapitel 13? Und wie zur Tageszeit, schreibt Paulus, lasst uns anständig wandeln, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in unerlaubtem Geschlechtsverkehr und zügellosem Wandel, nicht in Streit und Eifersucht. Paulus bittet also die Christen in Rom, wie zur Tageszeit anständig zu wandeln und sich den Werken der Finsternis völlig zu enthalten. Die Welt, in der wir heute leben, ist nicht weniger gefährlich, eher gefährlicher geworden als die Welt in den Tagen des Paulus. Und Paulus zählt ja 6 Werke der Finsternis auf, die einem Christen zur Schlinge werden. Anständig wandeln, empfiehlt Paulus, wie zur Tageszeit. Das würde unter anderem auch beinhalten, einen Lebensweg einzuschlagen, in dem unsere Werke und unsere Taten mit unseren Worten übereinstimmen, sodass wir offensichtlich machen, ich bin mit Gott in Harmonie und habe nichts zu verbergen vor ihm. Wie zur Tageszeit. Wir sind in der Tat 24 Stunden Christen. Rundherum. Wir haben nicht eine A- und eine B-Seite. Nicht? Meistens ist ja die nicht so hervorragend wie die A-Seite. Nein, wir sind 24 Stunden Diener Jehovas, ob wir essen oder trinken oder sonst etwas tun. Da steigt schon die Frage auf, wie vermeiden wir es, von einem rechtschaffenen Lebenswandel abgebracht und Opfer der Machenschaften des Teufels zu werden? Der Vers 14 in Römer Kapitel 13 gibt uns allen eine klare, deutliche Antwort. Verfolgen wir bitte den Vers 14 mit. Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und plant nicht im Voraus für die Begierden des Fleisches. Paulus sagt also zu den Römerchristen, ahmt die Handlungsweise des Herrn nach. Das ist übrigens der Fußnotenhinweis zu Römer 13, Vers 14, zu der Formulierung, zieht den Christus an. Also wir ziehen den Christus in dem Sinne an, dass wir uns bemühen, in Jesu Fußstapfen zu wandeln. Wir legen keine separate Extraspur an, sondern in seinem Lebensmuster und Vorbild bewegen wir uns. In dem Sinne ahmen wir die Handlungsweise des Herrn nach. Oder wir könnten sagen, wir werden geschützt vor den Einflüssen dieser Welt, wenn wir uns in der wahren Anbetung für Gott einsetzen und verbrauchen. Dank dieses Einsatzes, dieser Tätigkeit bleiben wir wachsam. Wir genießen den Schutz Jehovas. Und wenn dieses gegenwärtige System der Dinge zu Ende gebracht wird, dann sind wir innerhalb der Mauern, innerhalb der schützenden Organisation, in den inneren Gemächern, die Jehova zu unserem Wohl vorgesehen hat. Für uns ist es also wichtig, uns Jehovas Denkweise zu eigen zu machen. Wenn unser Denken durch die Denkweise Jehovas veredelt, auf ein höheres Niveau gebracht wird, ihr lieben Brüder, wird automatisch auch unser Lebenswandel ein anderes Niveau als das der Welt haben. Ganz offensichtlich. Jesu Aufforderung, wach zu bleiben, ist heute wichtiger denn je. Was uns dabei hilft, zeigt jetzt ein Gespräch, das ich mit Bruder Rudolf Murer führen werde. Am besten, ihr hört einmal aufmerksam zu. Bruder Murer, sag uns doch bitte einmal, wie ist es dir gelungen, über all die Jahrzehnte trotz Widrigkeiten einen starken Glauben zu bewahren?
Nun, ich habe das, was in den Zusammenkünften empfohlen wurde, angewandt.
Und was war das im Besonderen?
Einmal der regelmäßige Besuch der Zusammenkünfte, dann der wöchentliche Predigtdienst, dann das Lesen der Literatur und das Studieren. Zum Beispiel lese ich die Zeitschriften während der Mittagspause von vorne bis hinten durch.
Also ich merke schon, du hast ein wohldosiertes Programm.
Ja, die Zeiten dafür sind fest eingeplant und es ist eine gute Gewohnheit geworden.
Also da schließt sich ja schon bei mir die Überlegung an, wie sieht denn da das persönliche Studienprogramm aus?
Nun, am Sonntag früh meistens mache ich die Vorbereitung für das Versammlungsbuchstudium am Montagabend. Dann am Dienstagabend ist der Stoff für die theokratische Predigtdienstschule und die Dienstzusammenkunft dran. Und dann Donnerstag, Freitag oder Samstag findet dann die Vorbereitung für das Wachturm-Bibelstudium statt.
Ja, ich merke schon, du hast da ein festes Programm, du lässt nichts dazwischen kommen.
Ja, das ist das
Ziel. Demnach bist du ja gut vorbereitet für alle Zusammenkünfte.
Das Ziel ist es, gut vorbereitet zu sein, ja.
Nun hat ja die Woche für alle 168 Stunden. Sag mal, wie bekommst du das hin, den verschiedenen Verantwortungsbereichen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken, also sagen wir es mal im Klartext, dich am Predigtdienst zu beteiligen und auch deiner Verantwortung als Ältester in der Versammlung nachzukommen?
Also die Versammlungsaktivitäten haben natürlich immer Vorrang und ich arbeite während der ganzen Woche, dann am Samstag versuche ich in den Predigtdienst zu gehen, also ist eigentlich immer eingeplant, Samstag, und ja, die Zusammenkünfte versuche ich nicht dazwischen zu kommen zu lassen. Zum Beispiel habe ich manchmal Schicht und da finde ich einen Arbeitskolleg, der dann am Mittwochabend zum Beispiel für mich arbeitet. Ja, und je nachdem, welche Aufgaben dann noch dazukommen in der theokratischen Schule oder in der Dienstzusammenkunft, dann plane ich Zeit dafür ein.
Ja, demnach hast du alles unter Dach und Fach.
Ja, sozusagen.
Aber ich weiß ja auch, du hast Kinder, nicht?
Ja, zwei Söhne und eine Tochter. Und der zweite Sohn und die Tochter, die sind inzwischen verheiratet. Und alle Kinder wohnen jetzt nicht mehr bei uns, also sind außer Haus.
Ja, wie habt ihr das erreicht, dass eure Kinder Jehova treu dienen, beziehungsweise wie habt ihr eure Kinder geschult? Das wäre auch noch von Interesse zu erfahren.
Ja, wie sie klein waren, haben wir haben sie grundsätzlich in die Zusammenkunft immer mitgenommen. Wir haben dann das Geschichtenbuch mit ihnen besprochen. Später haben wir dann zusammen gemeinsam ein Familienstudium durchgeführt. Meine Frau hat mich immer hervorragend darin unterstützt, bei allem, was wir gemacht haben. Und wenn es dann zum Beispiel einmal ausgesehen hat nach Problemen bei den Kindern, dann habe ich mit ihnen unter vier Augen über diese Probleme gesprochen. Und wir haben sie auch in den Predigtdienst mitgenommen.
Ein rundherum abgerundetes, schönes Programm. Sag uns, wie war es denn mit dem Besuch der Zusammenkünfte bei den Kindern?
Ja, da wir mit wenigen Ausnahmen alle Zusammenkünfte besucht haben und die Kinder immer dabei waren, war es kein Problem mit den Kindern. Die haben nie die Frage gestellt, gehen wir heute oder gehen wir heute nicht, sondern die waren immer dabei. Es gab da auch keine Probleme.
Und wie steht es heute mit den Kindern?
Ja, der Ralf ist Ältester und hat die Schule zur dienstamtlichen Weiterbildung besucht und dient jetzt in der Versammlung Schorndorf Italienisch. Der Heiko ist in unserer Versammlung und ist Dienstamtgehilfe. Und die Melanie ist allgemeiner Pionier und unterstützt die französische Versammlung.
Man könnte also sagen, Tätigkeit hält Vater und Mutter und die Kinder zusammen. Vielen Dank, Bruder Mora, wir haben dir gern zugehört. In der Gunst Gottes zu stehen, ist etwas ganz Besonderes. Aber um weiterhin Gottes Gunst und Wohlgefallen zu erhalten, ist es für uns eine Notwendigkeit. Unverzichtbar, würden wir sagen, gemäß Gottes Richtlinien und Maßstäben zu leben. Und die annehmbare Zeit, in der wir jetzt noch leben, in der Menschen auf den Weg der Rettung geführt werden und wir unsere eigene Rettung sicher machen können, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Jehova hat uns nicht nur den Auftrag zur Verkündigung des Königreiches erteilt. Jehova gibt uns darüber hinaus auch noch die nötige Kraft für die Predigttätigkeit und er befähigt uns dazu. Aus Jesaja 49, Vers 2 erfahren wir beispielsweise, dass er unseren Mund wie ein scharfes Schwert machen wird. Aus Apostelgeschichte 1, Vers 8, der Hinweis Jesu an seine Nachfolger, ihr werdet Kraft empfangen und dann werdet ihr Zeugen sein in Jerusalem und Judäa bis in die entferntesten Enden der Erde. Ihr lieben Brüder, Jehova verfährt ganz liebevoll mit uns, ganz anders als ein weltlicher Unternehmer. Er sagt erst Stärke und dann Werke. Das ist das Prinzip Jehovas wegen seiner liebevollen Diener, weshalb er uns auch ausrüstet. Wenn wir so unsere Tätigkeit sehen, dann würden wir sicherlich sagen, wir kommen gern der Aufforderung nach, die wir in Markus Kapitel 13 im Vers 37 lesen. Eine Aufforderung Jesu seinerzeit an seine treuen und ergebenen Nachfolger, die uns heute genauso betrifft. Jeder Einzelne von uns ist diesbezüglich angesprochen. Wir lesen im Vers 37 des 13. Kapitels des Markus-Evangeliums: Was ich aber euch sage, sage ich allen, dir und mir und den 7 Millionen Königreichsverkündigern auf der ganzen Erde ebenso. Wacht beständig. Jeder von uns muss das unbedingt tun, um dieses System der Dinge zu überwinden, um es zu besiegen. Also nicht einer für alle, wie ein Wachposten beispielsweise, der vor einer Kaserne oder einer militärischen Anlage Posten steht und die schlafenden oder die dort lebenden und wohnenden Soldaten bewacht, sondern jeder für sich muss selbst wachsam bleiben. Wohl sind über 94 Jahre vergangen, seitdem Jesus Christus als König regiert. Die Zeit, und ihrer Erscheinungen, in denen wir leben müssen, zwingen einen wachsamen Diener Jehovas dazu, an der christlichen Tätigkeit festzuhalten. Wir verspüren die Bedeutung der Gegenwart Christi. Wir verspüren immer stärker, wie sehr die Zeit drängt, dass die Zeit auch abgelaufen ist für dieses böse System der Dinge. Bald wird der Christus zur Beseitigung aller seiner Feinde einschreiten. Wir wollen daher entschlossener sein denn je. Wir wollen uns rege an dem von Gott übertragenen Werk beteiligen, die Tätigkeit, die uns hilft, wach zu bleiben, bis Jehova sagt, das Schlusszeugnis gebe ich.